Das Top 4 steht an in der BKO BBL. Drei große Bs und ein großes F treffen am kommenden Wochenende aufeinander, wenn es um den deutschen Pokal geht. Grund genug, einen Podcast zu schalten mit Steffen Hamann. Hat bei allen drei großen Bs schon gespielt. Er ist unser Gast im Studio. Zugeschaltet werden Joe Vogtmann, Nils Giffey und Luca Steiger. Läuft. Es läuft.
Herzlich willkommen zum Podcast. Körner ist fertig, bevor es losgeht.
Das kann was werden heute. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Also, wir haben schon drei verschiedene Stimmen gehört. Ich werde die auch direkt zuordnen. Also, meine Stimme, ich werde übrigens ab und zu husten. Ich bin seit 4 Wochen erkältet, aber das ist egal. Buschi ist da, der ist sehr schwer zu überhören in dieser heutigen Zeit. Und wir begrüßen einen Gast, der, ja, tatsächlich dessen Trikot unter dem Hallendach des Audi-Domes hängt. Steffen Hamann ist da.
Schönen guten Tag, Abend, Mittag,
wann auch immer. Ja, das ist ja das Schöne. Wir wissen es gar nicht, wer wann zu welcher Uhrzeit was hört. Also, wenn wir... Steffen ist da. Das hat einen ganz einfachen Grund. Wir sind heute super sportlich unterwegs. Das Top 4 steht an. 4 Mannschaften. Es wird der deutsche Pokal ausgespielt am kommenden Wochenende im Audi-Dom mit den Bayern, mit Bamberg, mit Berlin und mit Frankfurt. Und Steffen hat für alle drei großen Bs gespielt. Frankfurt ist nicht dabei, logischerweise, aber...
Hat er auch kein B, ne?
Hat kein B.
Richtig. Der fängt gut an, hier, der Hamann.
Fraport, nein, nicht ganz.
Fränkisches B.
Fränkisches B, genau. Da sind wir schon, da fangen wir doch mal ganz... Wir wollen natürlich gleich mit mehreren Spielern noch sprechen, aber wenn wir Steffen da haben, müssen wir natürlich auch mal über vergangene und aktuelle Zeiten kurz zur Einordnung, Steffen. Gebürtig... Stimmt das wirklich, Rattelsdorf, da wo die Halle steht?
Ich bin in Bamberg geboren, aber in Rattelsdorf aufgewachsen.
Ah, okay. Also Wikipedia steht Rattelsdorf. Wenn du das noch korrigieren könntest im Laufe des Tages.
Da steht einiges. Da steht auch drin, dass ich 1,86 groß bin.
Ah, ja. Stimmt auch nicht.
Mittlerweile noch 1,94.
Ach, im Ernst?
Ja, ja. Ja,
das korrigieren wir direkt nachher.
1,94? Ist das mein Telefon?
Das Wissen soll das sonst sein.
Ist das jetzt ohne Mist ein Anruf aus Köln? Das ist irgendein wichtiger Vertrag wahrscheinlich.
Ja, das machen wir jetzt wieder.
Das geht nicht um Football. Der Super Bowl war.
Ich gehe jetzt nicht ran.
Geh ruhig ran und nimm die Millionen auch noch mit, die du da kriegst für 20 Minuten Arbeit.
Nee, ich bin tatsächlich in Rattelsdorf aufgewachsen. Ich meine, Rattelsdorf ist bekannt geworden durch Dirk. Ja.
Durch die Halle, ne? Ja, also, wo genau. Dirk und Holger Geschwindner sich die Sommermonate. Genau. Zeit vertrieben haben.
Da hat sich seine Brezen und Schokokuss rausgeholt bei der.
Aber ich komme über die 1,94 echt nicht weg. Das ist mir nie so aufgefallen. Hoffentlich habe ich das nicht 15 Jahre falsch erzählt. Ja. Habe ich jemals über deine Größe gesprochen?
Das ist ein großer Wahl.
Das habe ich immer gesagt.
Okay, die drei großen Bs. Wir überspringen jetzt ein paar Lebensjahre, sonst dauert es zu lange. Bamberg ist klar, also aufgewachsen ja auch da in der Gegend. Als Jugendlicher. Ja, zünftig unterwegs gewesen, habe ich mal gehört.
Ja.
Ja. Und dann Basketball und Bamberger Ikone. Vielleicht nochmal jetzt, du bist ja jetzt im Ruhestand schon. Rückblickend, dieser Wechsel damals zu Berlin.
Ja, das hat mir gut getan.
Das war einfach, weil jetzt, ja, weiß ja nicht, Kohle auch ein bisschen wurscht, egal. Aber war das für die Entwicklung dann schon wichtig auch?
Das würde ich jetzt vorne wegnehmen. Es ging kein bisschen ums Geld.
Ah, das ist schon mal interessant.
Der wollte eine neue Sprache kennenlernen.
Ja. Deutsch. Nee, tatsächlich war es so, dass ich einfach in Bamberg mein Leben lang war. Kannte da mittlerweile dann auch jeden Fan, der nicht in der Halle war. Dann war ich ja immer bestürzt, ob er krank ist oder nicht krank ist. Natürlich will man dann auch ein bisschen abends mal ein Bierchen trinken. Das wurde dann gleich immer irgendwie publik gemacht. Das war dann auch irgendwann mal... kein Spaß mehr. Dann habe ich mich dazu entschieden, nach Berlin zu gehen. Natürlich war das auch eine Entscheidung von Berlin, dass sie mich haben wollten. Dann habe ich das damals noch mit Marco Pesic als Agent über die Bühne gebracht, nach Berlin zu wechseln. War sicherlich kein einfacher Schritt für mich, muss ich schon auch zugeben. Ich habe dem Bamberger Basketball natürlich sehr viel zu verdanken. Meine Familie ist immer noch da zu Hause. Es war kein einfacher Schritt, aber ich glaube, das war schon ein richtiger Schritt für meine Karriere.
War das so die Zeit, also wir haben ja so viele Spiele damals kommentiert und es war fast komisch, immer so ein bisschen Steffen Hamann in Schutz nehmen zu müssen, ja auch als Reporter. diese, war das die Phase, wo das anfing mit diesen Five-Konzerten in fremden Hallen irgendwie? Oder wie hat sich das eigentlich entwickelt?
Nee, das hat sich damals, ich kann mich ganz gut erinnern, es war glaube ich 2003, da haben wir Playoffs gespielt gegen Bonn. Wir waren Siebter, die Bonner waren Zweiter damals. Und dann haben wir 2-0 vorne gelegen in der Serie, damals noch mit Bauermann als Coach in seinem ersten Jahr in Bamberg. Und dann habe ich da ganz ordentlich gespielt, mit viel Emotion, das eine oder andere Foul provoziert, so wie man mich eigentlich kannte. Und dann ging es halt los in Bonn, ja. Die haben ja auch eine sehr große Fankultur. Und dann haben sie mich auserkoren, als jungen Spieler mich da aus dem Konzept zu bringen, und haben halt damit angefangen. Ich hatte noch ein bisschen längere Haare, dann hieß ich halt Steffi Hamann. Alles schön und gut. Am Anfang hat mich das schon auch immer ein bisschen mitgenommen, muss ich schon ehrlich zugeben. Aber dann gewöhnt man sich dran. Also so entstand es dann. Und die Serie haben wir, by the way, dann auch noch verloren.
Wobei sich das dann ja auch übertragen hat, so ein bisschen, auch auf andere Fans irgendwie. Ne? Also Quakenbrück kann ich mich sehr, sehr gut erinnern. Die hatten auch teilweise hässliche oder
kreative
Plakate zumindest.
Das war nicht schön. Das ist natürlich auch geschuldet, dass wir da 2007 haben wir in Quakenbrück die Meisterschaft gewonnen. Mhm. Und da habe ich eine ganz unschöne Aktion gemacht mit wie hieß er damals noch, Bailey. Der hat sein viertes Foul bekommen und dann gegen mich, dann hat er mich provoziert, mit dem Finger so Richtung Auge gelangt. Hat mich nicht ganz erwischt, aber ich habe so aussehen lassen, dass er mich erwischt hat, und dann hat er sein fünftes technische Foul bekommen. Und da das kam nicht so gut an in Quakenbrück bei den Fans.
Hase, warum kann man sowas, Hase habe ich gesagt, das sage ich sonst immer nur zu Co-Kommentatoren, warum ist es nicht möglich, sowas direkt zuzugeben? Ist man, weil man so unter Emotionen ist? Jetzt sitzt du hier und schilderst entspannt und, sage ich dir jetzt mal ehrlich, total sympathisch. War ein Fehler, war eine blöde Aktion von mir. Warum ist es nicht möglich?
Das habe ich immer gesagt.
Also, hast du das unmittelbar nach dem Spiel auch?
Also ich bin jetzt nicht ans Mikrofon gerannt. Ich meine, das war, glaube ich, ein Spiel 3. Weiß ich nicht mehr, was ich danach für ein Interview gegeben habe, ob ich überhaupt ein Interview gegeben habe. Zwei Tage später war Spiel 5, ja, oder Spiel 4 in Quakenbrück, das wir dann gewonnen haben. Ich hätte es zugegeben, ich habe das auch immer, wenn mich jemand darauf angesprochen hat, dann habe ich gesagt, ja, das war eine Dummheit, die man einfach in den Emotionen gemacht. Ja. Und ja, das war so ein bisschen auch, war keine schöne Aktion, um Gottes Willen, und ich bin auch mit Brian, ich habe ihn auch kontaktiert nach dem Spiel oder nach der Serie, habe mich dafür entschuldigt, aber es war einfach in den Emotionen und ist es einfach passiert. Und
tausendmal also, lieber, mir ist es dann, ganz kurz, Mike, mir ist es übrigens tausendmal lieber als irgendwelche emotionslosen Roboter, und dann macht man auch mal Fehler. Mhm. Und zu dem Gepfeife und Gebäsche, jetzt wirst du doch auch langsam älter, Neid ist die höchste Form der Anerkennung. Also im Nachhinein kann man das, glaube ich, ein bisschen entspannter sehen.
Ja, als junger Kerl ist es halt einfach schwierig, wenn man damit zum ersten Mal in Berührung kommt. Ja? Und es ist auch nicht schön, wenn man irgendwo hingeht mit seiner Mannschaft und wird als einziger ausgepfiffen. Aber ich habe es dann doch immer als Anerkennung gesehen nach einer Zeit. Und Deckel drauf.
Deckel drauf. Ich will auch den Deckel direkt drauf machen, aber ich habe deswegen das Thema absichtlich angeschnitten, weil momentan ist ja Kobe Bryant auf so einer Art Abschiedstournee, wenn man so will, in der NBA. Er hat ja bekannt gegeben, dass er aufhört. Und in jeder Halle, wo er jetzt empfangen wird, also in Auswärtshallen, jubeln ihm die Menschen zu und wird verabschiedet. 20 Jahre lang war das ja auch eine Figur, der gerieben hat, ne? Wo die Fans auch dachten, oh, Kobe, und damals so die Vergewaltigung da, und er hat da reich und wird nicht verurteilt. Und jetzt wird er richtig, ja, hofiert. Im Nachhinein, jetzt zu dir auch, du hast dir für die deutsche Nationalmannschaft zig Jahre den Arsch aufgerissen, du hast für Deutschland alles gegeben, für deine Vereine alles gegeben. Im Nachhinein hättest du dir auch so eine kleine Abschiedstournee gewünscht, so alle wissen, ich höre bald auf, und wird doch noch mal einmal so durchgefeiert von allen?
Ja, erstens ist es typisch amerikanisch, dass man da dieses letzte Jahr verkündet, dass man noch ein Jahr spielt, und dann nimmt man noch die Emotionen mit. Bei mir ist es ja so aktuell, dass ich noch meinen Rücktritt noch gar nicht bekannt gegeben habe. Ich bin momentan noch in der Phase der Reha, weil mein Knie einfach nicht so gut ist. Ich habe nie preisgegeben, dass ich die Schuhe an den Nagel gehängt habe. Aber es wird natürlich schwer. Muss ich auch ehrlich zugeben, jetzt ein Jahr kein Leistungssport getrieben, nochmal zurückzukommen. Mhm. Aber ich meine, Knie ist momentan einfach nicht gut. Mache meine Reha, und die Zeit neben meiner Reha, dann nutze ich die Zeit im Büro der Bayern, auch da mal Erfahrung zu sammeln. Aber ich will erst meine Entscheidung fällen, wenn das Knie sagt nein oder es geht nochmal.
Da war ich jetzt einfach schon einen Schritt zu weit.
Der Preis des Leistungssports.
Ja. Ja, und ich musste auch immer, ich war nie das größte Basketballtalent, aber ich musste immer Vollgas geben, jeden Tag im Training. Ich war kein Julius Jenkins, der in die Halle geht und der Ball läuft von alleine irgendwie. Ich war einer, der musste sich immer arbeiten und da hat der Körper natürlich auch ein bisschen drunter gelitten.
Ich möchte noch was dazu sagen zu dieser Abschiedstour von Kobe Bryant. Das ist doch so unglaublich typisch. Nicht nur für den Sport, sondern und nicht nur für Amerika, sondern für die Gesellschaft generell. Die Leute, die alles geben, die polarisieren, die Gesellschaft, sage ich jetzt mal, bewegen, die werden, weil sie polarisieren, auch von einigen verflucht. Und wenn dann klar ist, die gehen, wird den Menschen bei der ganzen Weichgespültheit und Glattgebügeltheit, die wir heutzutage in allen Bereichen haben, klar, oh schade, wieder einer, der weg ist. Guck's dir an, selbst bei Thomas Gottschalk oder Stefan Raab, gehen wir mal in einen ganz anderen Bereich.
Ich habe so ein bisschen Angst, dass du gleich deinen Rücktritt verkündest.
Ich habe nie polarisiert. nein, ich finde, das ist so eine typische Geschichte. Mhm. Wenn Charaktere die Bühne verlassen, das bei Kobe Bryant ist es ganz extrem. Natürlich haben die den gehasst, in Anführungsstrichen, und verflucht, weil er ihnen auch wehgetan hat. Und jetzt kann er ihnen nicht mehr wehtun, auch auf seiner Abschiedstour schon nicht mehr oder kaum noch. Und jetzt ist er plötzlich der Größte aller Zeiten.
Ja. Gut, von Kobe wieder zu Steffen. Wir reden jetzt, gehen wir in die Gegenwart, Steffen. So. Du hast viel Basketball gesehen, du bist beim FC Bayern momentan, hospitierst dort sozusagen im Verein und guckst dir alles mal an, entsprechend auch viel Basketball. Erste Einordnung von, ja, eigentlich von den Bayern als Mannschaft. Wie ist da momentan so der Stand? Man sieht die Bamberger auf der einen Seite, man selber spielt im Eurocup, man hat aber jetzt auch viele Erfolge gefeiert in den letzten Wochen, BBL und Eurocup. Wie ist so der Stand? Wie läuft's sportlich?
Ja, momentan muss man sagen, dass es natürlich fatal wehtut, einen Bryce Taylor nicht in der Mannschaft zu haben, der sich vor zwei Wochen eine Verletzung zugezogen hat. In der letzten Woche hat Nihacetovic gefehlt. Das sind dann doch zwei Säulen, die einfach wehtun, wenn du die nicht hast auf dem Spielfeld. Und dann kannst du auch zweimal in Ulm verlieren, ja, was natürlich nicht schön ist. Natürlich kannst du da auch gewinnen ohne die zwei Spieler, aber ich glaube, das sind schon zwei Faktoren, die dem Spiel nicht gut tun. Mhm. Was soll ich sonst sagen? Bayern ist eine Mannschaft, die wird um den Titel mitspielen. Die wird jetzt auch eine Chance haben, auch wenn sie gegen Bamberg spielen am Samstag, den Pokal gewinnen zu können. Wir dürfen uns nicht verstecken. Schade ist es natürlich auch, dass wir nicht in die Top 16 gekommen sind. Du hast quasi zwei Spiele verschenkt, die du im letzten Viertel aus der Hand gegeben hast. Das sind einfach so Sachen, die dir dann einfach nachhängen auf dem Niveau. Das wird uns gut tun, in den Top 16 zu stehen. Die Bamberger zeigen, dass man da mitspielen kann. Obwohl man auch sagen muss, dass Bamberg in diesem Jahr eine sehr, sehr starke Mannschaft hat.
Wir sollten das an dieser Stelle noch unbedingt einfügen. Es soll immer noch Menschen geben, auch die diesen Podcast hören, die das noch nicht mitbekommen haben. Also das Top 4 natürlich, Samstag, Sonntag, live, kostenlos, in Farbe, mit Mike Körner am Mikrofon, hier bei Telekom Basketball, die Bamberger in der Euroleague, die Bayern im Eurocup, die NBA, alles live hier bei Telekom Basketball. Das dürfen wir nicht vergessen. Nein. Und zu den Bayern, Mike, die habe ich am Wochenende kommentiert. Ich muss dir sagen, Steffen, natürlich wird Bayern um Titel mitspielen. Im Moment beschleicht mich das Gefühl, ich weiß, dass Taylor und Jedovic nicht gespielt haben. Wenn ich mir die Spielweise des FC Bayern Basketball anschaue und vergleiche mit dem, was ich von den Brose Baskets Bamberg sehe, halte ich es Stand, was haben wir heute, den wievielten? 15. Februar, für sehr, sehr unwahrscheinlich, dass die Bayern in einer Serie die Bamberger schlagen können. Aber das macht ja den Pokalreiz aus. In einem Spiel daheim, im Halbfinale, im Top 4, halte ich es für möglich.
Wie ist das bei euch dann im Verein, Steffen? Zieht ihr dann im Alltag auch so die Vergleiche zu den Bambergern und guckt euch die an und sagt, also im nächsten Jahr machen wir das auch so, was die da machen mit dem Vierer, mit dem, also ist Februar, es laufen die Kaderplanungen. Macht man das dann aber aus der Sicht des FC Bayern und sagt, okay, und wir haben unsere Philosophie, oder schaut man schon, was Bamberg macht, um es vielleicht so ein bisschen zu kopieren?
Da spielen natürlich viele Faktoren mit rein. Erstens, der Trainer hat seine Wünsche, Äußerungen und natürlich Marco Pesic, der das ganze sportliche Konzept auch leitet. Die werden sich absprechen, die werden sehen, was Bamberg zu bieten hat, wie können wir da am besten dagegen ankommen. Aber natürlich willst du nicht dich auf andere Mannschaften konzentrieren, sondern konzentrierst dich auf deine eigenen Stärken. Und Svetislav wird im nächsten Jahr noch da sein, hat noch ein Jahr Vertrag und er kennt die Liga gut, er kennt die Bamberger gut, wie die arbeiten und wie gesagt, wir wollen uns nicht hinter Bamberg verstecken, auf gar keinen Fall, das kann ich mir nicht vorstellen, sondern wir wollen mit großen Schritten vorangehen und nächstes Jahr eine Mannschaft auf die Beine stellen, die wieder Meisterschaft
kann. Also ich glaube, das sind völlig unterschiedliche Konzepte und das wird auch in der kommenden Saison so sein, denn Svetislav Pešić ist ein Balkan-Basketballtrainer. Und wenn man sich die großen Jungs anschaut, die den europäischen Vereinsbasketball geprägt haben, da können wir jetzt einen Obradovic nennen, einen Ivković, einen Svetislav Pešić, dann spielen die einen anderen Basketball, als den ein Andrea Trinchieri spielen lässt. Und ich glaube, das wird sich, solange Svetislav und Marko Pešić die Geschicke sportlich leiten beim FC Bayern, wird sich an der Grundidee des Spiels nicht viel ändern. Also es wird mich sehr, sehr überraschen, denn ob Svetislav 66 ist er jetzt, glaube ich, 66, ob er da nochmal seine Grundidee vom Basketballspiel ändern wird, kann ich mir sehr, sehr schwer vorstellen. Und auf der anderen Seite in Bamberg, Trinchieri ist dieser, ich nenne das jetzt mal modernere Basketball, den er pflegt und hegt. Und von daher, da werden Welten aufeinanderprallen, da bin ich mir ganz sicher. Was im direkten Duell unglaublich interessant ist, ich weiß nicht, ob das noch im Kopf hast, dieses erste Saisonspiel, reguläre Saisonspiel zwischen beiden in dieser Spielzeit war das Geilste, was ich seit Jahren im deutschen Basketball gesehen habe, wenn diese Systeme aufeinandertreffen. Ich glaube nur, dass mit den Rahmenbedingungen, die bei beiden vorherrschen, im Moment die Bamberger Idee, die können es eben auch bezahlen wie die Bayern, ja, wie gesagt, die modernere und Stand jetzt die zielführendere ist. Und ich freue mich jetzt schon drauf, wenn ich die Pešić am Wochenende sehe und sie mir dafür die Ohren abreißen, was ich hier gerade erzählt habe.
Ja, aber auch noch mal ganz kurz dazu. Ich meine, letztes Jahr im Finale hast du es auch gesehen. Ja, Bayern gewinnt das erste Spiel in München. Hast eigentlich das zweite Spiel auch schon gewonnen und dann wirst du Meister. Ja, aber dann gibst du das Spiel noch mal aus der Hand in der letzten Sekunde. War ein super Pass von Wanamaker. Ja. Aber das ist natürlich ärgerlich, wenn du siehst, dass es trotzdem möglich ist, so eine spielstarke, moderne.
Aber Steffen, ich glaube, der Unterschied ist in dieser Saison deutlich größer als in der Vorsaison. Das ist nur mein Eindruck. Und wie gesagt, es ist doch eine schöne Motivation für die Bayern.
Absolut. Und bis Juni ist noch ein bisschen Zeit.
Ja. Wir können die Diskussion gerne fortsetzen mit einem Gesprächspartner, der vielleicht gerade zu diesem Thema Small Ball und wie sich so alles so ein bisschen verändert, was die Spielphilosophie angeht, sehr viel zu tun hat. Ich begrüße nämlich aus Frankfurt Joe Vogtmann. Hallo Joe.
Servus in die Runde.
Servus. Ja, wir haben gerade so ein bisschen über diese verschiedenen Ansätze gesprochen, also die Bayern anders unterwegs in diesem Jahr als die Bamberger, was so die Spielphilosophie angeht. Jetzt reden wir aber erstmal natürlich über deinen Verein, über die Frankfurter. Erzähl uns doch ein bisschen, was euch in dieser Saison ausmacht, was ja keine so leichte Saison ist, was das Personal angeht, Verletzungsprobleme immer wieder. Was macht euch in dieser Saison so stark? Warum steht ihr da, wo ihr steht?
Ja, ich glaube, wer uns die letzten Jahre verfolgt hat, weiß, dass wir immer ein bisschen mit Verletzungen zu kämpfen haben. Ich glaube, wir haben wieder eine sehr gute Truppe zusammen. Und was uns so stark macht, ist, dass wir den Basketball, den wir spielen, der ist sehr aufs Team ausgelegt. Wir haben sehr viele Spieler, die Topscorer sein können. Weiß man selber manchmal gar nicht so genau, wenn man das Spiel geguckt hat, wer hat jetzt wirklich die meisten Punkte gemacht oder sind vielleicht sechs, die zweistellig gescored haben oder was auch immer. Und ich glaube, das ist das, was uns so stark macht diese Saison.
Und zur eigenen Leistung, also wir haben das ja mit Wohlwollen verfolgt, immer wieder auch gesehen, sehr stabil, Double-Double ohne Ende. Wie bist du mit deiner Vorstellung in der ersten Saisonhälfte zufrieden? Was könnte sich noch verbessern? Wo siehst du dich momentan, auf welcher Stufe?
Ja, ich glaube, ich habe gut angefangen, nach meiner Verletzung bin ich gut reingekommen wieder. Hab mich sehr stabilisiert, bin relativ konstant gewesen, hab dann ein paar Spiele gehabt, wo es nicht so lief. Selber natürlich bin ich mit der Verteidigung nicht so zufrieden, aber ich arbeite daran und das wird besser.
Joe, wie ist denn eure Reaktion auf die Auslosung im Pokal ausgefallen? Ich meine, ich weiß ja, jetzt kommt wieder der Diplomat durch, aber unter den Rahmenbedingungen, die vorherrschen, das Beste, was euch passieren könnte, Alba im Halbfinale?
Ja, such mal aus zwischen Pest und Cholera. Also, hab ich da ich glaube, das ist so vom, wenn man sich jetzt so rein die Teams anguckt und rein die, vielleicht auch die Tabelle anguckt, das ist vielleicht, das uns am besten getroffen hat. Aber wie gesagt, also das sind auf jeden Fall die drei besten Mannschaften in der Liga, die da neben uns dabei sind. Und ja, aber wenn man sich die Ergebnisse anguckt von uns, es ist die einzige Mannschaft, die wir noch nicht geschlagen haben, die Saison.
Mhm. Und die eure Serie damals durchbrochen hat, von 13 Siegen in Folge.
Da ist und wie gesagt, auch die letzten Jahre schon sehr, sehr intensive Duelle gehabt mit Berlin. Also es wird auf jeden Fall eine spannende Sache.
Intensiver Basketball, also eher so eine Partie 64-63 oder 91-89? Was können wir da erwarten? Ja,
also vor der letzten Partie im November gegen Alba habe ich auch gesagt, dass wahrscheinlich nicht viele Punkte fallen werden. Und dann war es irgendwie, keine Ahnung, 83-80 oder so. Aber wie gesagt, man denkt, wenn die beiden besten Verteidigungen aufeinandertreffen, dass es nicht viele Punkte gibt. Und wie gesagt, ich glaube, es wird auch ein bisschen Nervosität dabei sein, weil es geht um viel. Und denke ich mal, dass es diesmal wirklich, wirklich wenig Punkte werden.
Joe, wie groß ist die Bedeutung des Pokals eigentlich bei den Spielern? Also viele sagen, also im Mittelpunkt steht die BKO BBL. Dann guckt man mal in Europa so ein bisschen, um Erfahrungen zu sammeln. Und dann gibt es noch diesen doch etwas eigenartigen Pokalmodus. Aber ihr seid jetzt dabei, ihr steht im Top 4. Welche Bedeutung hat das für einen Spieler?
Ja, also ich meine, natürlich ist die Bundesliga im Vordergrund und Meister zu werden ist nochmal ein deutliches Stück Mehrwert, denke ich, für mich persönlich zumindest. Aber es ist ein Titel, der zu gewinnen ist. Es geht relativ schnell, den Titel zu gewinnen. Es sind nur insgesamt am Ende nur 3 Spiele für uns gewesen. Aber es ist ein Titel, der zu gewinnen ist und der hängt dann wahrscheinlich unter der Hallendecke und den nimmt dir keiner mehr. Und du sagst, du kannst dabei gewesen sein. Für mich wäre es jetzt der erste Titel, den ich gewinne. Wäre auf jeden Fall was ganz Besonderes.
Ich hätte gerne noch mal was Persönliches dazu bei deinem Werdegang gehört. Also du bist ja in dem vergangenen Sommer so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen worden in der Nationalmannschaft durch die Verletzung von Mike Zirbes, hast da den Sommer gespielt und ich denke mal, da war ein hoher Lernfaktor dabei. Dann jetzt nach der Verletzung zurückgekommen, sehr stabil. Im nächsten Jahr, ich denke mal, es ist jetzt Mitte Februar, ich habe es gerade schon erwähnt, Kaderplanung bei vielen Vereinen steht an. Gab es da schon mal eine Stimme am Telefon, die vielleicht ein bisschen ausländisch klang und gesagt hat, Joe, komm doch mal vielleicht in der Türkei vorbei oder in Griechenland? Du hast ja eine Ausstiegsklausel, du kannst ja gehen im Grunde, ne?
Ja, also die Stimme, die ich am häufigsten höre, ist dann doch die von meinem Agenten und die ist leicht berlinerisch. wir haben uns schon mal zusammengesetzt und haben mal geguckt, was würde nächstes Jahr Sinn machen. Aber ich habe mir dann auch gesagt, dass ich so wenig wie möglich davon mitkriegen will in der jetzigen Zeit. Ah, okay. Ich weiß, sagen alle, wir wollen uns konzentrieren auf die Saison, aber es ist wirklich so. Ich glaube, dass das nur dich nur in deiner in der Leistung beeinträchtigt, wenn du das zu viel im Kopf hast.
So, da muss ich jetzt mal nachhaken, Joe. Das ist übrigens völlig nachvollziehbar und legitim, dass du das nicht an dich ranlassen willst. Trotzdem macht man sich ja, wenn man abends im Bett liegt und vor süßen Träumen sich befindet, so Gedanken, wo die Karriere hingeht. Es ist ja der Punkt in deiner Karriere gekommen, wo der nächste Schritt stattfinden muss. Es geht überhaupt nicht gegen Frankfurt. Ich liebe dieses Modell, aber es muss der Schritt kommen. Rede ich jetzt Blech oder siehst du das ähnlich?
Nee, das sehe ich vollkommen gleich. Und deshalb haben wir uns auch zusammengesetzt. Sonst gäbe es ja nichts, sich zusammenzusetzen, weil ich habe ja prinzipiell noch einen Vertrag für nächstes Jahr. Sonst wäre ja alles in Butter. Aber gerade weil ich auch den Vertrag nächstes Jahr prinzipiell noch habe, ist es für mich relativ einfach. Weil wer wirklich Interesse hat nächstes Jahr, der hat auch noch vielleicht im Ende Juni Interesse oder Anfang Juli. Wie gesagt, deshalb bin ich da relativ stressfrei und ich vertraue meinem Agenten da so weit, dass er da alles für mich regelt, was zu regeln ist.
Und weißt du, was das Schöne ist? Wir machen ja auch so ein bisschen, das liegt aber daran, dass der Gastgeber hier Mike Körner ist und sehr, sehr häufig auch Lebensphilosophien vermittelt. Wir helfen auch ein bisschen in diesem Podcast, das ist uns ganz wichtig. Und wir haben Steffen Hamann hier sitzen und er war in Bologna Mitte der 2000er Jahre. Und der kann jetzt mal so ein bisschen erzählen, wie wichtig so ein Schritt vielleicht ins Ausland auch mal für einen Spieler ist. Wie wichtig oder wie falsch das sein kann. Einfach so ein bisschen, was es für dich bedeutet hat, Steffen.
Ja, für mich war es sehr interessant, einen Schritt ins Ausland zu gehen, weil sie mir einfach einen 3-Jahres-Vertrag angeboten haben. Und es war für mich auch immer eine Prämisse zu entscheiden nach Jahren. Ich wollte nie ein Spieler sein, der ein Jahr hier spielt, ein Jahr da spielt, wie die Hallen.
Würdest du das auch anderen Spielern so raten?
Das ist Typsache, glaube ich. Also für mich war nie ein Verein ein Sprungbrett. Es gibt ja auch Spieler, die gern mal in kleinere Vereine wechseln und dann versuchen, dann ein gutes Jahr zu spielen und nach oben zu kommen. Für mich war das nie ein Entscheidungsgrund. Ich wollte immer irgendwo ankommen, mich beweisen und auch längere Zeit da bleiben. Leider hat es in Bologna nicht ganz geklappt, warum auch immer, Trainerwechsel, dies und das, war nicht ganz zufrieden.
Welche Rolle spielt die Tatsache, dass es einfach eine andere Sprache zum Beispiel ist? Auch wenn, klar, Amtssprache im Basketball ist Englisch, aber du lebst ja in der Stadt und ist alles ein bisschen anders.
Das halbe Jahr dort hat mir sehr gut getan, andere Nationen kennenzulernen, andere Kultur, aber das Traurige ist echt, du sprichst echt einfach immer Englisch. Also selbst in Italien können alle Englisch sprechen. Ich habe dann schon einiges verstanden, aber gesprochen habe ich es nie selbst. Da war auch die Zeit zu kurz für. Aber für mich persönlich einfach meine Persönlichkeit noch stärker auszuprägen, war das mal gut, auch mal in einer anderen Kultur zu leben, nicht dein tägliches Brot zu haben, deine Freunde um dich. Du bist auch ein bisschen alleine für dich in der Stadt unterwegs gewesen. So, das tut gut. Leider war die Reise zu kurz, aber für mich war es nach dem halben Jahr Italien klar, ich will in Deutschland bleiben, ich fühle mich da einfach wohl. Der Basketball gefällt mir auch in Deutschland. Insofern war das eine gute Entscheidung, das zu machen. Ich wäre auch gerne länger geblieben bei dem Verein. Aber im Endeffekt bin ich mega glücklich gewesen, so lange in Deutschland gespielt zu haben.
Mhm. Joe, noch ein letzter Blick auf das Top 4. Wir haben über Berlin gesprochen, dass das eine enge Kiste wird, ist kein Thema. Wir haben, bevor du hinzugeschaltet wurdest, ja noch mal kurz über diese verschiedenen Philosophien von Bamberg und Bayern gesprochen. Wie ist das für dich jetzt als großer Spieler, diese Philosophie vom Smallball, das, was eben Bamberg spielt, schnelle Spieler auch auf den großen Positionen, wie gefällt dir sowas, wie siehst du da deine Rolle, ist das was für dich, wo du dich wohlfühlst oder spielt das gar keine Rolle, schaust du da gar nicht hin, was die machen?
Ja, doch, also ich bin ja auch, mag es ja auch im Gesicht zum Korb zu spielen. Ich mag, wenn der Ball sich bewegt. Und ich sage immer wieder, ich habe das Euroleague-Heimspiel von Bamberg gegen Kaunas gesehen und war live in der Halle und das war schon beeindruckend. Also das war, wie der Ball dort gelaufen, ich meine, das Spiel war auch relativ früh entschieden, aber wie der Ball da gelaufen ist, das war schon beeindruckend. Und ich glaube, da haben die auch gerade drüber gesprochen, bevor ich hier reingekommen bin, dass das, was Bamberg so ausmacht, diese Modernität, diese Variabilität auch von Melli, der ein unglaublicher Spieler ist. Und ich glaube, dass diese Art von Basketball passt auch ganz gut zu mir. Ich glaube, das ist auch das, was Gordon Herbert spielen lässt oder zumindest in Teilen so. Und ja, man sieht, es ist erfolgreich.
Darf ich den Joe noch was fragen?
Ja, aber dann müssen wir den Joe auch leider...
Wie, rausschmeißen?
Ja, das tut mir sehr leid, aber wir haben die Leitung ist quasi verstopft. Da ist schon der Nächste dahinter, weißt du?
Darf ich noch eine Frage stellen? Weil du bist hier der Chef.
Naja, dann nicht.
ganz kurz noch, Joe, es wird immer nicht nur hinter den Kulissen, auch ganz offen darüber gesprochen, welche große Rolle ein Coach wie Gordy Herbert spielt bei der Entwicklung von Spielern wie Klein, wie Bartel, wie dir. Ist das tatsächlich so oder könnte das nicht im Grunde jeder Coach?
Ich weiß nicht, ob das jeder Coach kann. Also ich glaube, dass es Gordy besonders gut kann. Wir haben vor 3 Jahren angefangen, die Marschroute von Frankfurt ein bisschen zu ändern. Was heißt, wir haben angefangen, die hier was zu entscheiden haben, die haben angefangen, das zu ändern. Und ja, nicht, die mussten aufgrund vielleicht auch des fehlenden Geldes, mussten ein bisschen auf junge Spieler setzen. Und das wurde dann gemacht. Und wenn du dann so einen Coach hast, der dir Vertrauen gibt, der dich aufs Spielfeld stellt, wenn es um irgendwas geht, dann entwickelst du dich und dann sind die Entwicklungsschritte 1000-mal schneller, als wenn du vielleicht in der Pro B in der entscheidenden Phase auf dem Feld stehst oder irgendwelche Garbage-Time bekommst, die auch nicht zu unterschätzen ist, aber es ist halt immer, wenn es um was geht, dann musst du auf der Platte stehen und das bringt dich weiter, weil wenn du nie in so einer Situation bist, wie sollst du jemals da irgendwie wachsen daran? Wie sollst du jemals ein Spiel für dein Team gewinnen, wenn du keine Erfahrung darin hast? Und das hat er perfekt gemacht und der sagt, wir sollen auf den Korb werfen, hat er auch vor 2 Jahren schon gesagt und nur so können wir besser werden und nicht zu verachten ist auch die tägliche Arbeit im Training, also er nimmt sich sehr viel Zeit für uns, er nimmt sich sehr viel Zeit für Details und ja, das bringt dich weiter und ich glaube, dass so langsam ernten wir da so ein bisschen die Früchte.
Gut, alles klar, Joe, ich würde gerne noch weiter reden, vielleicht machen wir das mal in einem anderen Podcast, speziell über deine persönliche Entwicklung, auch was den letzten Sommer angeht und alles weitere, was noch kommen wird. Würde mich sehr freuen. Ansonsten sehen wir uns am Samstag. Ich mache euer Spiel gegen Berlin und ja, freue mich dann auf eine packende Geschichte.
Ich mich auch.
Lieben Dank, Joe.
Danke,
Joe. Zeit. Auf bald.
Tschüss. Bleib Ciao. Gesund. Ciao.
Bleib gesund, genau. Ja, das sagt Steffen Hamann vernünftigerweise hinterher. Denn obwohl Danilo Bartel ist, glaube ich, wieder mit dabei am Top 4. Das ist zumindest eine positive Nachricht. So, bis wir den nächsten Gesprächspartner in der Leitung haben.
Ich denke, der wird schon warten.
Ja, wir...
Was ist denn das jetzt?
Also,
was
ich jetzt
mal, das ist Wahnsinn. Das ist, und das ist auch so ein bisschen, das zeigt auch, was hier so los ist im Podcast. Da macht er, da geht er uns dazwischen und sagt, ja, Joe, der nächste ist schon in der Leitung, jetzt was ist jetzt?
Also, er ist ja in der Leitung, er ist ja da.
Aha, gut. Ja, es ist auf jeden Fall so. Wir wollen die Leute auch teilhaben lassen, was hier wirklich passiert. Und man muss auch manchmal, Mike, man muss auch manchmal den Finger in die Wunde legen.
Ja, da bist du ja Experte. Deswegen, dafür bist du ja auch da. Ich beruhige das Ganze dann wieder. Steffen ist sowieso nicht aus der Ruhe zu bringen, wie ich das hier heute sehe. Bist du dafür, da die Betriebstemperatur hochzuhalten. So, ist er denn da oder nicht? Ich glaube, er ist da. Wir reden jetzt dann über Alba Berlin. Wir reden über, ja, wir können im Grunde das, bleibt gesund, Joe, direkt anschließen an unseren nächsten Gesprächspartner. Und wir fangen dann tatsächlich damit an, weil wir wissen wollen, wie es ihm geht. Nils Giffey von Alba Berlin. Herzlich willkommen, Nils.
Hallo.
Hallo, Nils. Ja, wir haben gehört, unser Kollege Tim Alfeld hat letzte Woche bei euch gedreht. Da gab es nochmal einen Besuch beim Arzt, nochmal eine neue Geschichte mit Röntgen. Und hast du nicht gesehen, kannst du uns irgendwie updaten, was denn da mit deinem Fuß jetzt los ist?
Ja, genau. Ich hatte jetzt am Donnerstag nochmal ein MRT. Das war auch nochmal so ein Check-up, wie weit sich alles jetzt schon verbessert hat. Sieht schon mal viel besser aus. Ich hatte ja eine Geschichte am Hacken, wo sozusagen am Knochen so ein Bone Bruise war und sich an der Sehne so ein bisschen Flüssigkeit gebildet hat, wo dann eine Entzündung war. Sieht alles schon ein bisschen besser aus. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie man da wieder startet und was für ein Zeitrahmen. Aber verbessert hat sich das schon mal.
Verbessert hat es sich. Das ist gut. Zeitrahmen gibt es noch nicht. Aber ja, kommst auf jeden Fall wieder die nächsten Wochen, oder? Das ist jetzt nicht...
Hoffe ich auf jeden Fall.
Dann kommen wir zur aktuellen Situation. Wir reden über das Top 4, wir reden über alles Mögliche. Steffen Hamann ist bei uns als Dauergast im Studio. Joe Vogtmann hatten wir gerade schon über Frankfurt. Jetzt wollen wir ein bisschen über Alba Berlin reden. Wie weit hat sich denn jetzt die Situation, ihr habt auf einer zentralen Position mit Robert Lowry einen neuen Spieler verpflichtet, der ganz schön Rabatz macht schon. Inwieweit hat sich das in euer Spiel dadurch schon verändert, verbessert, verändert?
Ja, Rob ist auf jeden Fall ganz schöner Wirbelwind. Das hat uns, glaube ich, in ein paar Spielen wirklich gut getan, weil er das Tempo anhebt, jemand ist, der auch Aktionen übernimmt und attackiert, aber es dauert natürlich auch, weil es jetzt nicht mehr der Anfang der Saison ist, sondern ja, wirklich schon im zweiten Abschnitt der Saison, wo sich auch Strukturen schon festgefahren haben, dass er da halt auch seine Rolle richtig findet, die halt darüber hinweggeht, dass er nicht nur scoret, sondern auch Leute einbindet. Und ich glaube, dass er da noch Zeit braucht. Als Typ ist er auf jeden Fall eine Bereicherung für uns, auf jeden Fall, weil er ist ein Leader, ist jemand, der super, super vocal ist, er spricht Sachen an. Sowas gefällt mir schon mal, wenn ich sowas sehe.
Da muss ich mal kurz nachhaken, Nils Buschi hier. Dass dir das gefällt, kann ich gut nachvollziehen. Jetzt gehen wir mal in die Klischeekiste. Gefällt das dem Coach auch? Weil das ist immer so eine Geschichte, auch wenn du das jetzt so beschreibst, der macht Alarm, der wirbelt, der ist ein Vocal Leader. Und dann weiß ich, und ich meine es gar nicht negativ, da sitzt Sascha Obradovic auf der Trainerbank, beziehungsweise steht davor. Habt ihr den Lowry irgendwie vorgewarnt, dass alles ein bisschen anders ist mit diesem Coach, oder musstet oder wolltet ihr das nicht?
Nein, klar, musst du machen. Also du musst ihm von Anfang an erstmal ein bisschen den Wind aus dem Segel nehmen und sagen, okay, wenn du ABC machst oder wenn er ABC macht, musst du halt auch erstmal deine Klappe halten und dir deinen Teil denken. Aber Ich glaube gerade bei Rob ist es ja auch so, der hat schon ein paar Sachen gesehen und es ist manchmal gar nicht so schlecht, wenn man ein, zwei Spieler hat im Team, die halt so ein bisschen diesen Söldnerstatus auch haben. Ich meine, er kämpft um einen Vertrag zurzeit. So einfach ist es. Und das kann eine extra Motivation sein.
Ja, auf jeden Fall. Also da habt ihr euch eine gute Zeit auch ausgesucht. Jetzt geht's gegen Frankfurt am Samstag im Halbfinale. Ich denke mal, so als die Auslosung war, da habt ihr alle da gestanden und die Faust geballt, so yay, nicht gegen Bayern, nicht gegen Bamberg, oder wie kann man sich das vorstellen?
Schon, ja. Jetzt wäre ich vorsichtig, was ich sage. Sonst gibt es ein Audio-File in der Kabine der Frankfurter als Dauerschleife vor dem Halbfinale.
Das muss er auch lernen.
Das stimmt schon, kann sich Konsti direkt was anhören. Konsti Klein. Ja. Nein, ich sag mal so.
Sag die Wahrheit.
Ja, ist der angenehmere Gegner, glaube ich, aus den drei Möglichkeiten. Einfach wird es nicht sein, weiß man sowieso, aber ist schon der angenehmere Gegner. Bamberg ist für mich Favorit, so wie die gerade spielen. Bayern hat den Heimvorteil, möchtest du auch nicht unbedingt im ersten Spiel haben. Also ist Frankfurt für mich der Gegner, den man sich gewünscht hat. Am Ende des Tages musst du das beste Team sein, um da zu gewinnen. Aber aus der Situation, aus den drei Teams, ich glaube, ist Frankfurt schon die bessere Option. Wir haben auch so ein bisschen die Motivation gekriegt, dass wir gegen Frankfurt halt auch schon in Frankfurt gewonnen haben. Mhm. In der taffen Situation damals, wo wir, glaube ich, irgendwie 7 Spiele aus 9 verloren haben. Also ich bin gespannt, mal wird ein gutes Spiel.
Ja, worauf jetzt ankommt, gibt es da irgendwie so einen Schlüssel, wo du sagst, ja, gegen Frankfurt, da muss das funktionieren, oder willst du das einfach nicht verraten, weil Konsti Klein hat ja auch zu, zum Beispiel. Gibt es da irgendwas, funktioniert gegen Frankfurt?
Ich glaube, den Theodor rauszunehmen, das wird schon wirklich wichtig, weil der ist schon so die Schlüsselfigur, der halt auch wirklich kreieren kann und so Spiele ganz alleine übernehmen kann, dass wir da unsere Presse aufbauen und da auch wirklich Druck machen. Ich glaube, das wird so der Faktor sein, wer es schafft, den Rhythmus des Spiels so zu diktieren, weil
In jedem Fall. Und du wirst mit dabei sein und wirst an der Seite sitzen und das Gatorade anrühren, oder wie kann man sich das vorstellen? Schon, ne?
Ich hoffe mal, ich hoffe auf jeden Fall. Es kann natürlich auch sein, dass die Doktoren sagen, nimm mal bitte die Zeit und sei in Berlin und werd wieder fit, aber ich würde mir natürlich wünschen, dass ich da sein kann. Also die Events sind eigentlich immer ganz geil.
Ja, auf jeden Fall. Man sieht viele Fans von allen Vereinen und natürlich ist es ja sozusagen ein 4-Vereine- Wettbewerb. So, in unserer Runde hier im Studio ist auch Steffen Hamann. Der war jetzt so ein bisschen vor deiner Generation.
Ja, wir haben auch mal zusammen Sommer verbracht, gell, mit der Nationalmannschaft.
Gab es da einen Sommer? Ja. Das war...
Aber nie, wo war mit Muki und Pesic.
Ja, mit Dirk noch. Wer war drin?
Das ist ja Wahnsinn.
Das ist ja sehr interessant, was ihr hier erzählt.
Also, das war auf Gran Canaria waren wir da.
Moment, das war dann 2013. Nee, Quatsch.
2011.
14?
Nee, 14 war 12. 2012. War Nils dabei im Trainingscamp. Ja.
Ja, dann bräuchten wir noch eine klare, obwohl, ja, du bist verletzt jetzt, du kannst noch keine Aussage. Letztes Jahr warst du nicht mit dabei bei der Nationalmannschaft?
Nee. Mhm. Letztes Jahr natürlich.
Letztes Jahr warst du, doch, du warst dabei, klar, logisch. 2014 war 2013 warst du nicht dabei. Ne? Ich komme schon ganz durcheinander. Ein Jahr hast du pausiert, da bin ich ziemlich sicher.
Genau, ein Jahr.
Ja, aber 2015 mit dabei, 2014 pausiert. Buschi, du weißt das doch auch alles.
Ja, aber ich habe lange, lange gelernt, Kollegen on air nicht zu korrigieren, weil ich genau weiß, was dann wieder los ist. Genau. Und von daher sitze ich hier einfach und schweige. Aber ich meine, ich wäre bei der Europameisterschaft in Berlin gewesen und hätte Nils Giffey auf dem Parkett gesehen. Ja, ich bin mir relativ sicher.
Nein, ich habe jetzt wirklich das Jahr durcheinander gewartet. Ich habe die EM noch vor Augen, ich habe ja auch... mitgeguckt.
Mitgespielt. Mike, wer so viel arbeitet wie du, dem geht das mal durch. Das war jetzt kein inhaltlicher Fehler. Du hast es einfach ein bisschen aus dem Blick verloren. Das weiß der Nils auch.
Ja. Das heißt, im Sommer Nationalmannschaft, ja, ne, wenn es geht, dann schon? Oder ist diese EM-Quali...
Die Füße halten, auf jeden Fall.
Ja. Noch, da steht ja noch...
Ich bin gespannt, wie sich jetzt entwickeln wird, aber... Ich hätte auf jeden Fall Lust drauf.
Sag mal, Nils, ganz ehrlich, ich weiß, dass das immer ein heikles Thema ist und man will da nicht zu viel rausblasen. Ich schilder dir einen persönlichen Eindruck. Du wirkst total gefrustet mit deiner Fußverletzung.
Ja, es ist halt ist halt so eine Situation, weißt du, wenn ich jetzt einen Kreuzbandriss hätte oder irgendwas gebrochen wäre, könnte ich dir sagen, ich bin in 6 Wochen wieder da. Mhm. Aber mit einer Entzündung, das ist so eine unsichere Sache und irgendwie kann mir auch wirklich niemand einen wirklichen Zeitrahmen geben. Deshalb ist es super frustrierend, da du dich einfach, du kannst dich nicht wirklich darauf vorbereiten, was in der Zukunft ist und wie lange es noch dauert und ob man wieder zurückkommen kann. Von daher
ist es genau der Punkt. Jetzt gehen wir ein bisschen ins Sportpsychologische. Keine Angst.
Ach du
liebe Zeit. Ist es genau der Punkt, dass du im Grunde lieber eine klare Diagnose hättest und genau das, was du gerade beschrieben hast, hättest und sagen könntest: Im Normalfall ist das und das der Zeitrahmen. Und jetzt ist es wirklich wahrscheinlicher, korrigiere mich, wenn es anders ist, auch eine seltene Verletzung. Ich spreche überhaupt nicht davon, wie schlimm die ist, aber eine seltene und in erster Linie wirklich die Ungewissheit, so wie du es gerade angedeutet hast?
Absolut. Ich habe mit mehreren Leuten geredet, die es halt auch schon hatten, warum die es hatten.
Aber ist das dieses Plantar Fasciitis, was die Amerikaner da immer so nennen, dieser komische Krankheit?
Nee, ich glaube, es ist dieses Bone Bruise, wenn so Knochen aufeinander gekommen sind, dann musst du dir das vorstellen, ich mach mal einen auf Mediziner, wie so ein Hämatom, dann ist, glaube ich, ein Sehnenansatz betroffen und dann bildet sich noch eine Entzündung und es ist schwierig zu behandeln. Ist das in etwa korrekt?
Weißt du was, ihr habt beide recht.
Das erste Mal.
Sowohl die Bone Bruise Geschichte ist da aufgetreten, als auch diese Plantar Fasziitis, die sich entzündet hat. Und ich glaube, der auch ein Fall war hier der Jared Jordan, der, glaube ich, 1,5 Jahre damit raus war. Mehrere Leute, die das behandelt haben und 2 Wochen damit raus waren. Also es ist wirklich schwierig zu sagen. Mhm. Hier gerade, ich glaube, Peyton Manning hatte das, glaube ich, in der Saison.
Aber das ging deutlich schneller. Es ging deutlich schneller bei ihm.
Ja. Die Sache, das Problem ist halt, ich habe das seit der Nationalmannschaft, seit diesem Sommer, da hat es angefangen, habe das die ganze Saison behandeln lassen, habe eigentlich den Großteil der Saison damit gespielt und irgendwann ist es halt völlig explodiert auf einem Auswärtstrip und seitdem es dauert halt natürlich dann auch länger, es wieder auszukurieren, wenn man es die ganze Zeit schon mit sich hergestellt hat.
Also wir drücken dir die Daumen, Gesundheit, dass sie sich möglichst schnell wieder einstellt und du Alba Berlin der Nationalmannschaft wieder zur Verfügung stehst. Das wünsche ich mir von ganzem Herzen und hoffen, dass du dann mit der Mannschaft trotz all dem ein schönes Pokalwochenende hast. Wir sehen uns dann am Samstag im Audi Dome. Ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit. Gruß nach Berlin.
Vielen Dank an euch.
Und
danke, gute Besserung.
Gute Besserung.
Nils, ciao.
Danke.
Ciao, Nils.
Tschüss.
So. Tut einem immer so leid, ne? Weil das ist so ein lieber Kerl.
Ja, aber der packt das.
Ja, aber das ist natürlich packt er das. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, ich kenne NBA-Spieler, die haben 2 Jahre mit diesem Plantar Fasciitis-Kram da. Das ist,
früher gab es das alles gar nicht.
Ja, und vor allem ist es auch, du sprichst mir aus der Seele, wobei wir jetzt nicht sagen, dass der Nils ein Weicher ist. Wir müssen nur den Mike ein bisschen bremsen, weil er ja ein so reflektierender Mensch ist und jetzt schon wieder darüber nachdenkt, was passieren würde, wenn Nils 2 Jahre ausfallen
Nein, das tue ich
würde.
Nicht.
Was ja passieren kann. Aber das passiert nicht, Mike. Du musst optimistischer
lernen,
daran
gehen. Das Glas ist halb voll.
Genau.
Auch im alltäglichen Leben versuche ich mir das bewusst zu machen. Ja. Wenn ich dann aber die Zeitung aufschlage momentan, dann denke ich, aktuell ist das Glas eher halb leer auf diesem komischen Planeten.
Nein.
Okay, das ist alles nur Fake, was da steht.
Nein, das ist nicht Fake, aber lass dir doch dadurch nicht das Leben versauen.
Das tue ich ja nicht.
Du sitzt hier bei telekombasketball.de, du sagst mir immer, hey, Buschi, Steffen, das, was wir da machen dürfen und können, das ist großes Kino. Andere träumen davon. Und du kannst es machen. Also ist Glas mehr als nur halb voll.
Männer, top vor am Wochenende. Auf geht's.
Ja. Top vor, genau. Ja, wir müssen noch über einen Verein reden. Den haben wir angeschnitten am Anfang. Weil
vergessen. Den hat er vergessen.
Nein. Was wollt ihr denn? Stimmt nicht von mir.
Wir haben überlegt den Namen, der ans Telefon kommt.
Das jetzt sagt er gleich, Bayreuth.
Wie seid ihr denn heute drauf? Hat der Buschi sich einen Verbündeten gesucht hier? Und Steffen springt voll drauf an auch noch.
Tja. Ich finde, Steffen hat angefangen damit, dem ist das auch aufgefallen.
Wir verraten es dir, Lukas Steiger ruft an.
Nein, ich weiß schon, dass Lukas, er wird übrigens angerufen.
Er ist Vater geworden, wisst ihr das?
Ja, ja, ja. Wir dürfen nicht vergessen, wir müssen gratulieren. Ne? Ich weiß nicht, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist.
Mädel.
Mädel?
Ja.
Sehr schön.
Glaube ich.
Ja, das ist dann natürlich nochmal eine besondere Situation. Ist er schon da? Da ist er. Dann fangen wir doch damit an direkt. Lukas Steiger, herzlichen Glückwunsch zur Vaterschaft.
Vielen, vielen Dank.
Ja. Steffen Hamann ist bei uns und Buschi ist auch da. Natürlich von beiden auch die herzlichsten Glückwünsche.
Ja, habe ich schon.
Hast du schon gemacht?
Okay, also von mir auch alles Gute.
Wie fühlt es sich an, so die ersten Tage? Alles gut, alles super. Schönste Kind der Welt, vermute ich mal. Oder ich weiß, ich bin sicher. Also.
Was machen die Augenringe?
Ja, auf jeden Fall schönstes Kind der Welt. Es ist eine super Erfahrung. Schlaf ist halt so eine Sache, aber das gehört natürlich dazu. Aber es macht so viel Spaß auf jeden Fall.
Sehr gut. Also nochmal ein neuer Lebensabschnitt, der beginnt sozusagen. Ne?
Genau, jetzt, genau. Ja.
So, ja, wir haken das schnell ab und gehen zum Sportlichen, weil da steht jetzt ein Highlight an, obwohl man bei euch und bei eurem Spielplan ja fast sagen muss, da greift ja ein Highlight das nächste. Wie ordnet das so ein Spieler jetzt wie du jetzt ein, das Top-4-Wochenende? Ich meine, ihr habt gespielt gegen Barcelona, Madrid, Hauptsache Italien, gegen was weiß ich, alle möglichen Vereine. Und jetzt kommt dann Crailsheim und dann Top 4. Kennt ihr euch noch aus? Wisst ihr, was Sache ist? Wie ordnet ihr das Pokalwochenende ein? Oder auch du persönlich als Spieler?
Naja, bis jetzt kennen wir uns noch ganz gut aus, ja, obwohl es immer nicht leicht ist. Gerade, wie du schon gesagt hast, bei so viel Spielen, bei so Wechsel von Teams, also so ein Hoch und Runter, es ist nicht einfach, aber bis jetzt, denke ich, haben wir es gut gemeistert und aber jetzt kommt natürlich eine Riesenaufgabe auf uns zu mit dem Halbfinale gleich gegen Bayern in München und jetzt müssen wir aber erst noch morgen in Weißenfels spielen und dann konzentrieren wir uns aufs Final Four.
Ja, das ist klar, das nächste Spiel ist immer das Schwierigste und das Wichtigste, keine Frage. So mal ganz kurz bei diesem ganzen Stress und bei diesem ganzen Hin- und Her-Gereise und vor allen Dingen auch dieser hohen Qualität an Spielen, die ihr abliefert und die Gegner. Wie dosiert da der Trainer das Training? Wie kann man das sich bei Trinkieri vorstellen, dass der sagt, ja, jetzt machen wir heute mal tatsächlich italienisch und machen Espresso und machen ein bisschen ruhiger? Gibt es sowas? Wie sieht da sowas aus bei Coach Trinkieri?
Ja, also gerade bei so vielen Spielen und bei den Mannschaften, die wir spielen, das ist natürlich sehr physisch und die Mannschaften sind sehr athletisch und ich denke aber, dass unser Coach es wirklich gut macht, dass er das Training perfekt dosiert und es gibt Trainingseinheiten, wo wir auch nur sehr kurz trainieren, aber wenn wir trainieren, dann trainieren wir jedes Mal 100% und dann geht es natürlich immer richtig zur Sache, aber es gibt natürlich öfters auch Trainingseinheiten, wo es wirklich dann verhältnismäßig sehr, sehr kurz dann nur zur Sache geht.
Mhm. Luca, du hast die Möglichkeit, dich zu entscheiden, einen Pokal zu gewinnen oder eine Top 8 einzuziehen.
Schöne Frage von Steffen. Pokalgewinn oder Top 8 Euroleague? Sehr interessant.
Ich kann euch sofort sagen, ob er lügt.
Ich bin auf die Antwort erstmal gespannt. Luca, wie sieht's aus?
Das ist natürlich von Steffen eine sehr, sehr gute Frage. Naja, aber ich würde jetzt erstmal.
Hallo! Nicht rumeiern!
In dieser Situation würde ich jetzt erstmal sagen: Pokalgewinn.
In dieser Situation, das heißt also jetzt an diesem Montagmittag vor dem Top 4. Und klar, nächsten Montag wird es eine andere Antwort geben, aber ist das wirklich richtig? Also ja, du würdest Top 4 sagen. Und wenn ihr ein Pokalsieger seid?
Aber guck mal, du kannst Geschichte schreiben. Top 8 Euroleague?
Ja, ist auch eine riesen Geschichte, oder?
Nee, ist eine schwierige Frage. Ich meine, sind drei Spiele, die wir dann gewinnen hätten müssen und so sind es natürlich mehr und auf anderem Niveau dann, aber ja, ich würde so erstmal Pokal sagen.
So, und das glaube ich, und ich glaube es nicht.
Hast du lange überlegt, oder?
Luca, ich glaube es nicht. Nochmal, wie es gestellt war, ist, es beinhaltet Du kannst es dir jetzt aussuchen. Jetzt kannst du es dir aussuchen. Jetzt. Du wirst Pokalsieger. Wenn du das nicht nimmst, garantiert dir der Basketballgott, ihr kommt ins Viertelfinale. Ihr kommt ins Viertelfinale der Euroleague. Da willst du mir jetzt erzählen, dass du den Top-4-Titel nimmst und im Himmel ist Jahrmarkt. Never ever glaube ich das.
Aber er wird seine Meinung jetzt nicht ändern.
Vielleicht.
Nee, nee, lass doch. Hier, guck mal, er wackelt schon. Ja, er wackelt.
Er ist ja auch eine schwere Frage.
Ist eine verdammt schwere Frage. Aber gerade, wie gesagt, in der Situation, wo wir uns jetzt befinden, gerade an diesem Montag, würde ich jetzt sagen Pokal.
Okay.
Ja, dann nehmen wir das.
Herzlich willkommen im diplomatischen Chor.
ist doch gut. Also Pokal zählt für Luca viel und das ist eine schöne Sache. Mein Gott.
Gut, dann darf ich noch eine Frage an Luca stellen.
Du hast alles.
Keine so schwierige, glaube ich. Luca, dieser Wechsel, den wir ja bei Telekom Basketball vielleicht ein bisschen verfrüht letzte Saison bekannt gegeben haben, dein Wechsel von Bayern zu den Bambergern. Man hat ja immer so eine Rolle in der Rotation eines Coaches. Und da würde mich einfach mal interessieren, wenn du das vergleichst, die Rolle in der Rotation bei Pešić in der Vorsaison und jetzt bei Andrea Trinchieri. Wenn du das vergleichst, wie bewertest du das?
Ich würde sagen, dieses Jahr jetzt bis zu diesem Zeitpunkt ist... habe ich den Eindruck, dass ich mich auf jeden Fall in die Mannschaft weiterhin noch reinkämpfen muss und dass es aber immer bergauf geht. Ich war auf einem sehr guten Weg, bis ich den Rippenbruch hatte und das hat mich ein bisschen nach hinten geworfen, aber ich denke, jetzt bin ich wieder auf einem guten Weg und ich muss einfach weiter mein Ding machen. Und letzte Saison, da war es halt enorm schwer, in der Rotation Fuß zu fassen. Wir hatten sehr viele gute individuelle Spieler und da ist es mir nicht so gelungen.
Wie ist das im Laufe so einer Saison? Du hast es schon angesprochen, so eine Verletzung wirft einen zurück. Wie groß ist die Chance, sich bei Coaches, die ja oft im Kopf einfach so ihre Rotation eben haben, sich in dieser Rotation nach vorne zu spielen?
Ja, ich denke, es ist für Spieler, die, sage ich mal, jetzt vielleicht nicht ganz in der Rotation drin sind, das ist enorm schwierig, weil das ist ganz normal, dass jeder Trainer da seine Rotation im Kopf hat und an der festhält. Und auch wenn es mit gewissen Spielern nicht so läuft, hält ein Trainer immer an seinen Spielern fest, das ist ganz klar. Von daher denke ich, ist es auf jeden Fall was sehr, sehr Schwieriges, sich da Tag für Tag im Training zu präsentieren. Aber ja, wenn man in so einer Situation ist, bleibt einem nichts anderes übrig und muss man einfach am Ball bleiben und immer weiter kämpfen.
Steffen, du kennst Luca ja sehr gut. Wir waren alle überrascht, als diese Entscheidung bekannt gegeben wurde, dass er von Bamberg, von Berlin, Bayern nach Bamberg wechselt. Also ich war jedenfalls überrascht. Wie hast du das aufgenommen und hättest du das auch angenommen und auch vor dem Hintergrund, dass man weiß, man muss sich da wirklich in einem tiefen Kader wirklich durchkämpfen und hat wahrscheinlich auch Schwierigkeiten, Minuten zu bekommen. Wie bewertest du seine Situation, gerade jetzt, wo die Hälfte der Saison auch rum ist?
Ja, ich kenne Luca schon lange und sehr, sehr gut. Klar, letztes Jahr in München hier, vor allem das zweite Jahr, war sicherlich kein glückliches Jahr für Luca. Er hat sich immer durchgebissen. Man hat es dann auch gesehen im entscheidenden Spiel 5. Er war immer da für die Mannschaft. Die Entscheidung war sicherlich auch nicht einfach für ihn. Das ist ein großer Verein, Bayern München. Aber wenn Bamberg kommt, mit einem Dreijahresvertrag, die Option Euroleague zu spielen, ein Trainer, der da ist, der die Mannschaft eigentlich so ein bisschen auch auslegt, dass man von außen gerne wirft, dann kann man Lukas' Entscheidung natürlich voll und ganz nachvollziehen. Er fühlt sich auch wohl in Bamberg. Bamberg ist eine schöne Stadt. Die spielen erfolgreichen Basketball und wir haben uns vor zwei, drei Wochen ausgetauscht und er meint, das ist schon phänomenal, dass da auch echt jeder Spieler glücklich ist, auch wenn er nicht so viel spielt.
Sagt man das als Repräsentant der Bayern jetzt? Wir haben uns ausgetauscht?
Ja klar, also ich meine, deswegen sind wir trotzdem Freunde.
Früher hättest du gesagt, wir haben ein bisschen gequatscht oder so. Ja. Jetzt
hat sich also, da hospitiert jemand schon an der Geschäftsstelle. Luca, das ist eine olle Kamelle, ich weiß, aber ich will noch einmal über das Spiel 5 ganz kurz nur reden. Du wusstest ja schon zu dem Zeitpunkt, dass du zu den Bambergern gehst, du hättest das Spiel fast gedreht und die Meisterschaft fast gedreht. Hast du in diesem Moment gedacht, als du die Dreier da trafst, sag mal, was mache ich hier eigentlich? Also, oder denkt man da wirklich nicht dran, dass man im nächsten Jahr ja bei den anderen spielt und Euroleague und ganz ehrlich, naja, also zwei, drei Gedanken Kontakt, muss man doch da gehabt aber, haben.
Es ist natürlich, wenn man dann auf dem Feld ist, ist es ganz egal, wie die Situation ist oder was da, ob 15.000 Fans sind oder 1.000 Fans sind, wenn der Ball hochgeht und wenn man auf dem Spielfeld ist mit dem Trikot an, dann egal was um einen rum passiert, da blendet man sozusagen aus und das ist dann ganz egal. Also man versucht da alles, oder so ist bei mir zumindest, ich versuche da alles dafür zu tun, das Spiel zu gewinnen und ja, also koste es, was es wolle und das war in Spiel 5 genauso. Also ja.
Weil wir reden hier rum, also ich muss mich erstmal entschuldigen dafür, wir reden seit 10 Minuten und wir haben noch nicht ein Wort über das Spiel verloren am Samstag.
Ja, aber ich habe auch tatsächlich noch eine Frage, weil das ist ja ein Podcast und deshalb ist man ja so frei.
Zeit, ich weiß nicht, wie lange Luca Zeit hat, der ist jetzt Vater, der muss ja auch...
Ja, aber ein paar Minütchen hat er noch, wenn er sich schon bereit erklärt, weil ich sehe da gerade auf dem Monitor vor dir, habe ich die Statistiken von Luca aus der BBL. 18 Spiele hat er gemacht, 13 Minuten pro Spiel, 7,2 Punkte pro Partie und jetzt kommt's. 53% von der Dreierlinie. Und jetzt mal eine Frage, die gar nicht von mir kommt, wo ich mir aber vorstellen kann, dass viele Fans da draußen sich die stellen. Jemand mit diesem Potenzial, der Nationalmannschaft gespielt hat, der diese Zahlen hat, 36 von 68 Dreiern in dieser Saison in der BKO BBL getroffen. Stefan hat gerade gesagt, naja, wenn du dann einen 3-Jahres-Vertrag von Bamberg angeboten bekommst, kannst du Euroleague spielen, machst du das. Viele Fans draußen fragen sich, Luca, naja, aber so jemand könnte bei einem Club, der an 4, 5 oder 6 in der BKO BBL steht, vielleicht 25 Minuten pro Spiel bekommen, Leistungsträger sein. Warum entscheidet er sich für Bamberg? Ich ahne die Antwort, würde sie aber gern von dir hören.
Was ahnst du denn für eine Antwort?
Ich ahne,
gut, Lukas.
Genau, gib's ihm. Ja, ich ahne die Antwort, dass es natürlich eine sportliche Herausforderung ist, auf Top-Level zu spielen. Ich hoffe die Antwort, dass es natürlich finanziell andere Rahmenbedingungen in Bamberg sind als beim 4. oder 5. der BKO BBL. Das würde ich erwarten, wenn ich sage, jetzt bringen wir Butter bei die Fische. Da haben wir schon die wichtigsten Punkte raus. Völliger Quatsch.
Also die beiden Punkte, die du gerade gesagt hast, also da muss man ja nicht... Da muss man ja nicht rumlügen. Ich meine, es stimmt beides. Also ganz klar bin ich jemand, der auch Titel gewinnen will. Das ist ganz klar. Das ist in erster Linie. Und ich denke, mit Bamberg, die letztes Jahr Meister geworden sind, war das eine riesen Herausforderung. Und ja, das ist natürlich an allererster Stelle. Und dann kommt natürlich, wie du schon gesagt hast, das ist natürlich auch eine Sache, die eine Rolle spielt. Jeder, der da was anderes sagt, ist natürlich meiner Meinung nach nicht die Wahrheit, aber ja.
Das wäre ja auch Quatsch, Luca. Ich meine, es ist dein Beruf. Also ich meine, alles andere wäre Quatsch.
Ja, und Luca hat sich ja schon bewiesen in der Mannschaft in Ludwigsburg, ja, da hat er Verantwortung übernommen, hat, ich weiß nicht, wie viele Minuten er gespielt hat, bestimmt 30 Minuten, hat sich wieder nach Berlin wieder hochgearbeitet durch Ludwigsburg, ist dann zu den Bayern gekommen, also... Ist ein schöner Werdegang und jetzt natürlich, wenn du auf so einem hohen Niveau spielst wie Euroleague, um Meisterschaften mitspielen, hast Meisterschaft schon gewonnen, dann willst du auch in so einem Umfeld weiterarbeiten, ganz klar.
Aber es hörte sich fast so an, als hätte er zu diesen beiden Gründen noch irgendeinen anderen. Irgendwie hörte sich das...
Bamberg ist eine schöne Stadt, Kinder groß zu ziehen.
Das glaube ich auch. Hat das auch eine Rolle gespielt, die Familienplanung?
Ja, genau.
Ja, okay, wir... wollen jetzt aber wirklich einmal über dieses Spiel reden gegen den FC Bayern am kommenden Samstag. Es gab in dieser Saison schon dieses eine Spiel, Buschi hat das vorhin schon einmal erwähnt, in der BKO BBL, was zum besten Spiel der Vorrunde, glaube ich, gewählt werden kann, was einfach überragend war. Was sind aus deiner Sicht die Dinge, die gegen die Bayern auf jeden Fall funktionieren müssen, um sie zu schlagen?
Ich denke mal, auf jeden Fall müssen wir versuchen, dass das ganze Spiel nach unserem Verlauf verlaufen wird. Also, dass sie unser Spiel mitspielen. Wenn wir denen ihr Spiel mitspielen, dann wird es für uns ganz schwierig. Ich denke, wir müssen sehr schnell Basketball spielen. Und bei so einem Spiel, bei einem Spiel vor allem, da ist es immer verdammt schwer, zu sagen, wer der Favorit ist, denke ich. Bayern ist sehr, sehr heimstark. Also die Stimmung wird unglaublich werden. Das weiß ich jetzt schon. Die Halle wird ausverkauft sein. Und von daher, denke ich, wird es auf jeden Fall ein richtig gutes Spiel.
Mhm. Obwohl ihr auf der Heimbank sitzt.
Ach komm, genau, das ist ja offiziell. Weil
ja, das wusste ich nicht. Doch, ich weiß nicht, ich habe mal gehört, dass wir uns das quasi raussuchen könnten, weil wir
habt ihr ja auch
die Heimmannschaft sind oder so.
Also ihr wart Heimmannschaft, ihr dürft euch die Bank aussuchen. Ihr habt euch natürlich unsere Bank genommen.
Das ist ja heiß.
Ach so, okay, ja, das wusste ich zum Beispiel.
Immerhin dürfen wir in unserer Kabine bleiben.
Ach, also diese Welt ist ja auch ein bisschen seltsam.
Luca? Wie viel größer ist die Freiheit für einen Shooter in dem von dir angesprochenen schnelleren Spiel, moderneren Spiel von Trinkieri im Vergleich zu dieser Rolle im Pešić-Basketball?
Für mich ist es schon was anderes auf jeden Fall, weil bei mir ist es, ich merke das natürlich sehr, wenn ich aufs Feld komme, auch, dass meine Mitspieler sofort egal wie kalt ich bin oder wann ich aufs Feld komme, laufen die sofort Plays für mich. Und Coach Trinkieri, der will auch unbedingt, dass ich, egal wann ich aufs Feld komme, dass ich, wenn ich frei bin oder nur ein bisschen frei bin, dass ich sofort werfe. Und er läuft auch immer Plays für mich. Und von daher, denke ich, kommt mir das auf jeden Fall zugute.
Mhm. Oh, das ist schon mal eine interessante Aussage. Wir hatten ja gerade Nils Giffey auch in der Leitung und der hat über den neuen Spieler, über den Rob Laurie erzählt in Berlin, der sofort der Vocal Leader ist, also sofort viel erzählt und in der Kabine auch Spökes macht. Hau mal einen raus. Wer ist denn da? Gibt es da nicht so einen Vocal Leader bei euch in Bamberg? Also neben Trinkieri, gibt es da so einen Spieler, der auch da so die Führung in der Kabine übernimmt? Oder auch Spaßvogel Nummer 1 ist? Oder so?
Bei uns ist es eigentlich ziemlich ausgeglichen, würde ich mal sagen. Also wir haben jetzt nicht so einen, der da irgendwie die ganze Zeit irgendwelche Faxen macht oder so einen Clown dabei, sondern bei uns ist es sehr ausgeglichen und jeder macht mal, wenn es irgendwie angemessen ist, ein paar Scherze oder so. Also wir haben nicht eine Person, die da die ganze Zeit nur am Reden ist.
Aber das Trainix spricht nicht, oder? Der sagt nichts. Der kommt mir so vor, als wäre das so ganz lieber, ruhiger.
Ich würde mal sagen... Also ich kenne ihn ja seit diesem Jahr erst und ich würde mal sagen, während der Saison jetzt ist er auf jeden Fall besser geworden. Ja. Also von am Anfang war er ziemlich leise und hat fast nie was gesagt. Ziemlich ruhiger Typ, aber jetzt wärmt er langsam auf und kommt schon ein bisschen aus sich raus. Also, ja. Aber ist super Typ auch und auch echt witzig, hat geilen Humor.
Cool wie seine lettische Heimat im Winter.
Ja, Lettland ist ja bei uns in der Redaktion ganz schön groß gesagt. Angesagt.
Ich habe eine, darf ich noch mal eine Frage stellen,
Mike? Muss ich nicht immer anmelden?
Ich habe da schon ein bisschen Angst, wenn du so guckst. Luca Einsdorf, wir schwadronieren ja immer so schlau daher, du kannst diese Erfahrung kaum bezahlen, die ja Nikos Tsitsis mitbringt, gerade für Euroleague-Spiele. Ich bin auch davon überzeugt, dass es so ist. Aber wie empfindet oder wie bekommt ihr das mit als Teammates, als Mannschaftskameraden, dass dieser Typ euch da so viel bringt? Ich rede jetzt wirklich ganz bewusst nicht nur von dem, dass er das ein oder andere individuell gute Spiel macht, sondern wie registriert ihr das oder erzählen wir da einen völligen Schmarrn?
Nee, also in erster Linie muss man mal sagen, dass der Nikos von seiner Art ein unglaublicher Mensch ist. Also für das, was er auch schon alles erreicht hat und wie viel Ahnung der von dem Sport hat und alles drum und dran ist er ein unglaublicher Mensch und ist auf dem Boden geblieben und von sich aus würde man nie denken, also er stellt sich nie irgendwie nur annähernd über die Mannschaft oder über irgendeinen anderen Teamkollegen. Also er ist da, wenn es irgendwas gibt und es ist sensationell. Und natürlich seine Erfahrung, ich glaube, ich würde erstmal in erster Linie sagen, dass das seine größte Stärke ist von seiner Art her. Und dann würde ich erst sagen, dass gerade seine Erfahrung eben viel bringt in der Kabine und so. Weil gerade seine Art, ich denke mal, das ist das, warum auch alle wirklich ihm zuhören und ihm dann halt auch natürlich das Vertrauen schenken, dass wir halt alle ihm folgen sozusagen. Und aber es ist schon, wenn er irgendeine Ansage macht oder so, dann ist es schon echt beeindruckend, wie da alle anderen 11 da zuhören und mit großen Augen ihn angucken und schon enorm.
Glaubst du, dass er mal Trainer wird?
Ehrlich gesagt könnte ich mir das nicht vorstellen. Mhm. Warum? Wüsste ich jetzt nicht. Ich glaube, der ist einfach nicht der Typ dafür und
kann er nicht laut werden? Kann ich mir
nicht vorstellen, nee.
Okay.
Bitte?
Kann er nicht laut werden?
Ja, doch, er kann schon laut werden. Das macht er auch hin und wieder. Okay. Aber ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass er, wie soll ich sagen, er ist nicht ja so.
Er ist einfach
auf den
nicht
Tisch hauen, kann ich mir nicht vorstellen.
Dass nicht der Typ. Ich glaube, das ist auch schwierig zu beschreiben.
Also, ja, aber es hat immer so den Eindruck von außen jedenfalls, weil er auch immer mit Trinkieri so ab und zu mal während des Spiels die Köpfe zusammensteckt. Aber gut. So, Buschi, hast du noch eine Frage an Luca? Oder Steffen?
Ja, ich würde schon noch eins wissen wollen von Luca. Und zwar auch von ihm. Ich frage das immer, wenn ich Bamberger Spieler in dieser sehr kuscheligen Atmosphäre habe oder wenn du die hast und ich dabei sein darf. Luca, auch das fragt man sich als Außenstehender oft. Das gilt für Coach Trinkieri, das gilt für Coach Obradovic, das gilt für Coach Pešić. Alle in unterschiedlichen Nuancen, aber sie sind Choleriker. Ganz klipp und klar, während des Spiels. Wie geht man als Spieler damit um, wenn man zwei Fehler gemacht hat und komplett im Zweifel auch noch vor TV-Kameras auf Miniaturgröße zusammengefaltet wird und trotzdem weiter diesem Trainer und diesem Verein folgen soll? Für Außenstehende ist es nicht immer ganz einfach.
Ja, das sind natürlich die besten Momente im Basketball. Dafür trainiert man und reißt sich den Arsch auf. Nee, es ist natürlich nicht einfach, ganz klar. Aber es gehört dazu. Und wie du ja schon gesagt hast, ich meine, bin wirklich auf absolutem Top-Niveau, denke ich, wird es immer schwieriger und muss man immer noch mehr Druck aushalten, aber das ist nicht umsonst ganz absolute Top-Niveau, denke ich mal. Und ich denke, es gibt auch Unterschiede. Coach Trinkieri, der hat so seine Ausraster und leider Gottes meistens auch zu Recht.
Aber übrigens, Luca, wenn
dann
er nicht...
Dann gibt es aber sofort danach, schaltet, kann er den Schalter umschalten und kann dann sofort danach ein Lob raushauen oder klopft dir auf den Hinterkopf oder gibt dir High Five oder es ist dann relativ schnell, sage ich mal, wieder vergessen. Oder im Training, wenn es mal ein scheiß Training gibt, dann ist er hart für 2 Stunden, aber dann kommt er nach dem Training zu dir her und dann ist es auch wieder normal und kann normal über Familie quatschen oder so. Also das läuft dann schon ziemlich menschlich alles ab.
Und wenn man sich wirklich mal ungerecht behandelt fühlt, ich meine, vielleicht kann Steffen auch was dazu sagen, also der Trainer, wenn man wirklich weiß, er hat auf jeden Fall Unrecht und ich werde hier gerade auf jeden Fall zu Unrecht niedergemacht, sagt man dem das dann auch nicht, vielleicht während des Spiels, aber so danach, dass man sagt, pass mal auf, Coach, das hast du wirklich falsch gesehen, ich bin dahin gelaufen und habe den Block gestellt, oder macht man das gar nicht?
Also nur in dem Moment direkt immer schlucken.
Immer, ne?
Immer schlucken. Was dann nächsten Tag ist, eine Stunde später, ist was ganz anderes, aber in dem Moment, wenn ein Trainer was sagt, vor allem die Jungs, von denen wir gerade sprechen, dann immer schlucken und nicken.
Okay, aber man sagt dann schon mal einen Tag später? Oder?
Ja, definitiv. Also das wollte dann Sveti dann auch, dass du ihm unter vier Augen, nicht vor der versammelten Mannschaft, dann auch mal sagst, du, ich habe das ein bisschen anders gesehen, dann kann man da auch sachlich drüber reden. Mhm. Ungern macht man es vor versammelter Mannschaft, okay. Das macht der Trainer dann auch nicht wirklich. Aber es gibt sicher Dinge, die angesprochen werden müssen. In unserem Meisterjahr 2014 war es dann auch schon häufig Delaney, der sich dann auch vor die Mannschaft gestellt hat, gesagt, Coach, das können wir als Mannschaft einfach nicht so umsetzen, wie du es vorstellst.
Ah, okay.
Und sowas akzeptiert das Svetislav dann auch. Ja, also vielleicht muss er dann auch erstmal schlucken und eine Nacht drüber schlafen, aber er macht sich seine Gedanken und er mag charakterstarke Typen, auch wenn es nicht immer einfach ist, damit umzugehen in vielen Situationen, aber Sveti hat dann doch häufig auch recht.
Okay. Luca, das war's, glaube ich. Du bist entlassen, zur Familie hoffe ich, oder gibt es noch Training heute? Ich weiß gar nicht, wie ist das Programm?
Wir haben jetzt ja, wir haben jetzt noch Training und dann... Ja. Geht's ab nach Weißenfels.
Ach genau. Ja, genau, da ist ja das Spiel noch. Das ist ja wirklich von der Planung her alles so ein bisschen semi-optimal, ne?
Aber ja, gut. Aber okay, wir sind ja gewohnt, jetzt so viele Spiele die ganze Zeit zu spielen, von daher passt es in unseren Rhythmus rein.
Ja, genau. Im Grunde hast du da auch nicht ganz unrecht. Ja, ganz lieben Dank. Viel Erfolg in Weißenfels und dann am kommenden Wochenende beim Top 4 gegen
alles die klar, vielen Bayern. Dank.
Schöne Grüße,
danke, Luca. Super danke. Sache.
Ciao.
Ja, ciao, ciao, ciao.
So, jetzt haben wir sie alle gehört. Jetzt haben wir Eindrücke gesammelt. Und jetzt gehen wir mal reihum.
Bayern gewinnt.
Bayern gewinnt. Nur am Samstag oder den Pokal insgesamt?
Ja, wenn du am Samstag gewinnst, dann musst du auch am Sonntag auch das Ding nach Hause oder in München lassen. Ja.
Erklär mal aus Sportlersicht diese Belastung innerhalb von 24 Stunden. Sagen wir, du spielst dann gegen Bamberg und gegen Alba. Wir haben oft in dieser Saison über diese Belastung gesprochen. Mittwoch oder Donnerstag, Samstag, Donnerstag, Sonntag. Innerhalb von 24 Stunden zwei Spiele.
Wenn du dann im Finale stehst, dann kannst du drei Stunden davor gespielt haben. Das ist egal.
Ach
komm. Da spricht dann auch der Heimvorteil natürlich auch nochmal rein, dass du da echt nochmal ein bisschen Energie in die Beine kriegst, wenn du dich aufwärmst, die Nationalhymne kommt. Ja, das sind natürlich besondere Momente als Spieler. Und also mich könntest du als unaufgewärmt nach einem Jahr Pause auch hinstellen und ich könnte das Finale spielen.
Wow, das ist meine Ansage. Okay, Steffen sagt, Bayern wird Pokalsieger. Ich hätte mich gewundert, wenn die Aussage anders gewesen wäre. Buschi sagt,
dass ich de facto nicht mehr nach dieser langen Pause dieses Pokalfinale spielen könnte.
Ganz Anfrage.
Ich sage, dass die Bamberger den Pokal gewinnen und freue mich jetzt schon auf die Schlaumeier, die, wenn es dann anders gekommen ist, sagen,
das hat wieder mal gar keine Ahnung, der Buschmann.
Ich mag nämlich die Menschen, die nach einem Ereignis wissen, wie es ausgehen wird. Mhm. Das tue ich dann meist auch. Aber jetzt sind wir noch vor dem Top 4. Ja. Und ich sage, Bamberg holt den Cup.
Was sagt der Chef?
Jetzt müssen wir aufpassen, sonst sagt der Ludwigsburg.
Also ich will jetzt keinem Verein zu nahe treten. Also ich glaube zum Beispiel, dass der Sieger aus der Partie Bayern gegen Bamberg nicht automatisch der Pokalsieger wird, weil ich tatsächlich in dem Fall Berlin, sorry liebe Frankfurter, nicht unterschätzen würde für dieses Finale dann am Sonntag von dieser ganzen Herangehensweise, weil sie vielleicht auch etwas frischer sind, keine Ahnung. Aber also das würde ich sagen, nein, nicht automatisch ist der Sieger vom Halbfinale da, der Pokalsieger. Wenn ich meine Mannschaft raussuchen müsste, würde ich sagen, schwer.
Also ich meine, du kannst ja nichts mehr versauen. Du hast wieder so viel Brücken dir gebaut, ja, dass du am Ende sagen kannst, aber ich habe das ja erwähnt. Also du kannst jetzt nichts mehr falsch machen. Das finde ich übrigens ganz stark, wenn man das so macht. Das wissen wir übrigens auch, dass das psychologisch gefährlich ist für den Sieger Bayern gegen Bamberg, weil alle dann sagen, so, das ist das vorweggenommene Finale gewesen. Das wissen wir schon auch.
Ja,
von dir
hätte ich
eine klare Aussage, eine ganz klare Aussage erwartet.
Von mir gibt's heute zum Abschluss keine klare Aussage. Ich weiß es nicht.
Ganz ohne mich.
Und weißt du was?
Das finde ich unglaublich.
Das ist nämlich, weil es ja auch total offen ist. Bamberg ist wahrscheinlich die bessere Mannschaft über eine 5-Spiele-Serie. Bayern hat
Steffen, sag was dazu.
Den Heimvorteil.
Ich gehe jetzt nach Hause.
Ja, hast du ihn schon vergrault. Da haben wir mal den Hamann da und schon durch deine schlechte Stimmung. Es ist, glaube ich, viel besser zu sagen, man weiß es nicht, weil es so offen ist. Als ich
ja, wir wissen es auch nicht.
Ja, aber ihr habt euch festgelegt. Ja. Sorry. Du hast doch,
Entscheidung
treffen. Ich habe die Frage nicht gestellt, hast du Bayern gesagt.
Ja, Entscheidung treffen.
Michael, das ist wie im Leben. Manchmal muss man Entscheidungen treffen. Das ist so.
Ja, ich sage, dass jetzt Schluss ist. Die Entscheidung steht fest und sie ist...
Immer die falschen Entscheidungen.
Und wenn Buschi, wenn du jetzt noch eine Frage hast, dann sage ich nein. Aus.
Doch, ich habe noch eine Frage, hätte ich noch. Ich hätte noch eine Frage.
Das war so klar.
Komm, ganz ehrlich, eine Frage. Freust du dich uneingeschränkt aufs kommende Wochenende?
Ja, natürlich. Also, wie kommst du ja auf die Idee?
Jetzt wollte ich nur wissen.
Ich freue mich uneingeschränkt auf jedes Spiel, was ich mache.
Ja, bitte.
Also wirklich uneingeschränkt.
Und schon ist das Glas nicht nur halb voll, sondern ganz voll.
Ja.
Und genau, wenn wir jetzt, das nennt man eine...
Trotzdem habe ich
Sorge,
wenn ich die Zeitung aufschlage.
Ja, aber es ist eine Klammer. Erinnere dich an den Beginn dieses Podcasts. Du warst vielleicht noch in so einem Groove mit aufgeschlagenen Zeitungen und sonst was. Und wir haben es in, ich weiß nicht wie viele Minuten geschafft, offene Klammer zu schließen und zu sagen, jetzt mit einem komplett vollen Glas gehen wir ins Top 4, live und in Farbe und auch on demand und auf allen Devices bei Telekom Basketball. Ist das nicht herrlich?
Und Sonntagabend gibt es noch Oklahoma City Thunder gegen die Cleveland Cavaliers. Da gehe ich auch, weil ich das mache, mit einem ganz vollen Glas in die Tonkabine und freue mich auf dieses Spiel. NBA bei Telekom Basketball. Sonntag 21:30 Uhr. Ach, das war's jetzt wirklich. Ich brauche jetzt ein volles Glas in jeder Hinsicht. Bis zum nächsten Mal. Danke, Steffen
Hamann. Vielen Dank.
Super Tschüss. Sache.